Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita Daddy, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über unser 360-Grad-Feedback. Und im zweiten Teil haben wir Benjamin Jopen, Head of Creative Strategy bei Charles & Charlotte und Charles & Charlotte and Consulting. Und falls euch das wundert, was ist denn das, worüber diese Frau da spricht? Na dann müsst ihr in den zweiten Teil hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Pascal, wir haben gerade 40 Leute im Office sitzen, also oder 50 in Person und würde gerne kurz mit dir darüber schnacken. Warum sind die alle hier? Was ist da der Stand?
Die Hütte brennt, ja. Es ist eine ganz besondere Zeit im Charles & Charlotte Kalender und zwar
360 Grad Feedback.
Ja genau.
Einmal, erzähl mal in einem Satz, was es ist.
In einem Satz, da muss ich mich konzentrieren. Einmal im Jahr holen wir für 3 Tage alle Charlies aus der ganzen Welt nach Berlin und im Zentrum steht 360 Grad Feedback. Also alle Teams geben sich in alle Richtungen Feedback.
Genau, du sollst das 360 Grad Feedback erklären.
Ach so, okay, gut, Entschuldigung. Aber es sind ja 3 Tage, wir verknüpfen das immer auch mit unserer Sommerparty. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen.
Das ist das erste Mal, dass wir das machen?
Letztes Jahr hatten wir es auch gemacht. Die B-Bike Session, oder nicht?
Nee.
Okay, gut, dann habe ich verwechselt. Anyways, ich dachte, wir verknüpfen das immer mit der Sommerparty. Und was die Grundgedanke ist von dem Konzept, wir glauben an eine sehr starke radikale Ehrlichkeitskultur bei Charles & Charlotte, weil wir ja sehr hierarchiearm, wir sind auch nicht hierarchiefrei, aber sehr hierarchiearm arbeiten. Und das ganze System nur funktioniert, wenn alle Leute, die da sind, sehr offen teilen, was sie bewegt, Verbesserungen reinwerfen und auch Leute, es geht nie darum, jemanden niederzumachen oder ähnliches, aber immer offen sagen, hey, guck mal, das finde ich cool, aber hier geht auch noch mehr. Und ein Instrument, um diese Kultur zu predigen, weil das an sich ja erstmal sehr unmenschlich ist, also es ist ja nicht normal im gesellschaftlichen Kontext, Leute immer wieder zu feedbacken, ein Instrument, um das zu kultivieren, ist eben das 360-Grad-Feedback. Und das findet in den Teams statt, in unseren Zirkeln. Und es läuft so ab, dass jeder Charlie oder jede Charlie zu jedem anderen Charlie 2 Sachen sagt, die Person richtig geil findet und eine Sache, wo die Person besser werden kann. Und das ist total toll, weil das aus meinem Blickwinkel immer sehr wertschätzend ist und man danach wirklich so einen 360-Grad-Blick bekommt. Ah, wie guckt denn das Team auf mich? Was sind denn meine Stärken? Okay, und wo kann ich noch besser werden? Und ich finde jedes Mal, man geht da raus, man hat so viele Ideen, es bondet krass und hat so einen richtigen Wachstumsschub.
Ja, hätte sich besser erklären können. Ich würde auch sagen, der zweite Teil ist unglaublich lang und unglaublich aufregend.
Gehen
es passiert
rein,
nämlich
oder?
Was ganz Besonderes. Und ich würde sagen, viel Spaß im zweiten Teil.
Heute haben wir bei uns Benjamin Jopen, Head of Creative Strategy bei Charles & Charlotte und Charles & Charlotte and Consulting. Herzlich willkommen!
Yay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Leute.
Ich freue mich auch sehr. Also, wir haben ja hier schon eine Flasche Sekt stehen. Es ist auch nach 18 Uhr am Donnerstagabend und wir haben nämlich einiges zu feiern. Da wollten wir heute ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir das aber tun, lieber Ben, für alle, die dich nicht kennen, was ja eigentlich gar nicht sein kann, aber erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du hier eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Als erstes stoße ich mit euch an. Das mache ich hier.
Zum Wohl.
Hallöchen.
Zum Wohl.
So, dann, ich bin, wie du so schön gesagt hast, Ben, Head of Creative Strategy bei Charles & Charlotte und Charles & Charlotte und Consulting. Was machen wir? Wir bauen da neue Marken. Vorher war ich rund 7 Jahre bei Heimat TBWA, zuletzt Head of Social Media, zwischendurch Director, habe ganzheitliche Kampagnen gemacht, komme aber gar nicht aus der Werbung. Leute, ich habe vorher knapp 15 Jahre in der Politik gearbeitet, in der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Habe da das Social Media entdeckt. In Deutschland, würde ich mal so sagen, die ersten Shitstorms der Nation losgetreten. Tatsächlich,
perfekt.
An die sich niemand mehr erinnern kann. Ja, genau. Und bin da als Wahlkampfmanager geendet und dann 2018 in die Agenturwelt, weil diese ganze Kommunikationswelt, die hat mich so gereizt, dass ich da hingegangen bin. Und war auch tatsächlich ein bisschen steiniger Weg in die Agenturwelt. Ich hatte das für mich entschlossen, reinzugehen. Wusste gar nicht, ob es klappt. Viele Agenturen damals haben auch gesagt, so, ja, interessant, keine Ahnung, ob das klappt. So, dann bin ich eben zur TBWA. Die haben gesagt, das ist eine geile Sache. Wir glauben daran, dass das funktioniert. Und ihr müsst jetzt sagen, ob das wirklich eine gute Sache war.
Mutig.
Ja.
Sehr, sehr mutig. Kannst du einfach kurz, das finde ich immer spannend, sagen, warum du unbedingt in eine Agentur wolltest? Was war die Motivation?
Ja, erstmal habe ich auf der Parteiseite sehr viel mit den Agenturen zusammengearbeitet. Ne? Also als Partei arbeitet man eigentlich wenig mit Agenturen zusammen. Wenn du das tust, so für große Wahlkampagnen, dann war ich da so immer im Lead, auch im Auswahlprozess. Habe tatsächlich auch mal mit für den Bund, also den Bundesverband, zu einer Bundestagswahl eine Agentur ausgesucht, was auch super spannend war. Und ja, und da habe ich so gemerkt, so, ey, das sind so ganz viele Leute, Gewerke. Und du bist halt in einer Landespartei, das war ja Nordrhein-Westfalen, sind dann schon immer die größten Landesverbände, war natürlich ganz eng auch mit Berlin zugange. Aber am Ende waren das halt immer so eine kleine Anzahl an Leuten, die so kommunizieren. Und ich dachte mir so, mich interessiert dieses ganze Thema Kommunikation so ganzheitlich. Ne? Ich will eigentlich mit Leuten zusammenarbeiten, mit so vielen, die den ganzen Tag nur dasselbe machen wie du, wo du so von jedem lernen kannst, ne, so dass das aufnehmen kannst, was da passiert. Und ja, ganz ehrlich, ich habe Agentur null verstanden, ne. Ich glaube, ich habe mich auf jede unterschiedlichste Position beworben, die es gibt. Stratege, Account Manager, Copywriter, Art Director, so. Keine Ahnung, was es da gab. Ich habe ja überhaupt gar nicht verstanden, was ich machen. Alles da rein, ne. So. Und mal gucken, wo du so rauskommst, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, was sind das überhaupt für Positionen.
Ist das geil, okay. Herrlich, herrlich, herrlich.
Ich finde, man merkt aber auch bei dir, dass du Agenturleben richtig liebst.
Ja, ist auch, glaube ich, so.
Sag jetzt nichts Falsches, nein, Spaß.
Ich bin auch eigentlich recht froh, dass ich relativ spät in die Agenturwelt gestoßen bin. 2018, da war ich dann also noch, keine Ahnung, unter 40, also so Anfang 30. Ich glaube, weil mich dieses ganze Thema Kommunikation, Marken, Kampagnen, ich mache das richtig gerne, ne? So, das ist so wie ein bisschen wie so Hobby zum Beruf machen. Und ich glaube, hätte ich das so in jungen Jahren gemacht, so, ich hätte niemals irgendwie eine Familie an den Start gebracht und so. Ich hätte so den ganzen Tag so welchen Pitch können wir jetzt am Wochenende machen und wäre dann niemals rausgekommen.
Ja, das heißt, man muss halt sagen, Ben hat zwei ganz, ganz tolle Kinder, auch eine tolle Frau, die kenne ich nicht, aber ja, und einen Pool neuerdings im Garten. Das war ein großes Thema hier bei uns.
Ein großes Thema, ja.
Okay, also nochmal, wie gesagt, ich finde, das merkt man sehr bei dir. Genau, und jetzt bist du bei uns. Bei Charles and Charlotte und aber auch, weil unsere Podcast-HörerInnen wissen das ja noch
ja,
gar nicht.
Ja, wir müssen es auflösen.
Wir haben eine fucking neue Firma gelauncht, Leute.
Ja?
Das ist schon krass.
Ja.
So geil.
Ja, das ist crazy. Das ist eine Consulting und du bist da auch am Start, Ben. Vielleicht kannst du die ja mal kurz pitchen für unsere HörerInnen, das finde ich lustig.
Ja, und auch erklären, was der Unterschied ist zur normalen.
Wir setzen dich hier richtig auf den Hot Seat.
Ben, mach doch mal unseren Job bitte.
So, was machen wir da? Ja, also ich glaube, die große Herausforderung, die wir, oder was ist in den letzten Jahren passiert, ne? Es ist ja auch für Social Media Marketer der ersten Stunde, seit wir haben angefangen, ich damals in der Partei, irgendwie so irgendwann, ich habe ehrlicherweise Social Media bekommen, ich war Webmaster, ne? Und dann gab's auf einmal Facebook und irgendwie so, ja, du machst doch irgendwie was mit E-Mails, ne? Kannst du das nicht auch machen? So hat das angefangen und so bist du da reingekommen. So, es war ja immer ein Transformationsprozess. Damals dann halt gegen Pressemitteilungen und so, Leute, das liest halt auch jemand. Du kannst jetzt mit Tweets irgendwann in die Zeitung kommen, eine Titelseite machen. Ne? Es war ja immer so ein Transformationskampf. Dann gab's in den Agenturen, irgendwann kam dann erst, oh, muss man Twitter machen, muss man Facebook machen, dann kam auf einmal Instagram, oh scheiße, jetzt soll mal Bilder machen, okay, dann Videos, boah, wirklich, es war immer so ein Kampf, immer so was Neues, erstmal gucken, das ist für die jungen Leute, so, und das jetzt ganz viele Jahre lang und ist irgendwann, sind wir, glaube ich, an den Punkt gekommen, haben Marken verstanden, Social Media ist da, Social Media ist wichtig. So, es ist mehr als so ein Abformatkanal, wenn wir da richtig was machen wollen. Und dann haben sie sich dann wirklich junge, geile Social Media Agenturen gesucht, die dann das gemacht haben, was auf Social Media halt funktioniert, Content. Und dann hast du festgestellt, okay, diese Marke existiert irgendwo am POS, im TV, out of home. Und dann gibt's aber noch eine zweite Marke, diese Social-Media-Marke, ne, die da unterwegs sind, die Trends macht. Da wird getanzt, da wird irgendwie lustige Memes nachgestellt und das hat überhaupt gar nichts mehr miteinander zu tun. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, in terms of, wir leben in einer neuen Media-Realität, ne? Es ist jetzt Social Media als Leitmedium, dass du die meiste Watchtime, das meiste Media-Spending geht dahin. So, es ist alles, was passiert auf dieser Welt, passiert auf Social Media. Da sagt irgendwie ein brasilianischer Nachrichtensprecher irgendwie den Namen eines unbekannten Torwarts von den Kap Verde und der hat 2 Minuten später 2 Millionen Follower.
Hab ne? ich geheult, ne? 6 Millionen und 6 hab Millionen, ich ja. mir auf TikTok jedes einzelne Video von dem angeguckt, ne? So ein emotionaler Moment. Du guckst mich schon wieder an, wie ein Schaf. Du hast keine Ahnung, wovon wir reden.
Ich bin ein Pennyschaf und ich frage für alle Zuhörenden, die das nicht kennen, ob ihr einmal kurz erklären könntet, worüber ihr redet. Asking for a friend.
So, also die Kap Verde hat in ihrem ersten WM-Spiel aller Zeiten gegen Spanien gespielt. Ich meine, Spanien, riesige Fußballnation, Favorit da drauf.
Mehrere Millionen wert, ich weiß gar nicht wie viele. Also
jeder einzelne Spieler von Spanien hat einen höheren Marktwert als der komplette Kader der Kap Verde. Kap
Verde
hat irgendwie,
ne?
Genau, 500.000 Einwohner oder so. Und,
ich glaube, die haben übrigens auf LinkedIn rekrutiert für die Welpen, für die Nationalmannschaft.
Social.
Aber da ist, meine Quelle ein TikTok-Video. Also ich weiß nicht, ob das stimmt.
So, und die haben halt zum Auftakt 0-0 gespielt. Also 0-0. Also diese kleine Fußballnation zum ersten Mal bei einer WM dabei, holt gegen den Titelfavoriten einfach einen Punkt, kriegt kein Tor rein und natürlich, wenn du kein Tor kassierst, ne, dieser Torwart, ich glaube, er ist auch über 40.
Ja, der ist 40 so. Und der wollte eigentlich aussteigen. Und seine Teammember haben ihn dann überredet, dass er einmal nochmal mitspielt. Und die haben auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das Geld oder Timing war, auf jeden Fall ist seine Family auch nicht da, weil die es mit dem Visa nicht richtig hingekriegt haben und so. Und dieser Typ hält eine Parade nach der fucking anderen. Das ist insane.
Also der ist die Maschine, warum es kein Tor
gab. Und die Spanier drehen durch. Die ballern auf dieses Tor und der hält jeden fucking Ball, Mann. Und am Ende, das ist halt wirklich, ich hab schon wieder Gänsehaut, ich bin ja so ein Sucker für so Massenemotionen, wie du weißt, fällt der halt seinen Teammates, also seinen Kollegen in die Arme und der fängt an zu heulen wie nichts Gutes. Und es ist so ein emotionaler Moment und der ist halt irgendwie, wie nennt man das, Spieler des Spiels oder sowas dann auch?
Man of the Match.
Man of the Match, genau. Und irgendein kleiner Radiosender, ich weiß nicht wo in Brasilien, hat halt eben dazu aufgerufen, ey, das ist ja, der ist so krass und folgt dem doch mal auf Instagram. So. Und der ist halt ins Spiel reingegangen und hatte 50.000 Follower, ist rausgegangen und hatte irgendwie 4 und jetzt hat er, glaube ich, 6 oder 7 Millionen Follower.
Krass, okay. Ja.
Ja, danke. Aber deshalb, alles, was auf dieser Welt gerade passiert, ne, passiert auf Social Media. Ich meine, der Präsident der Vereinigten Staaten macht Politik über sein eigenes Social Media Netzwerk, ne, und sagt da heute das, morgen dieses. Aber alles, was in dieser Gesellschaft passiert, kulturell, Communities, Sport, Ereignisse, News, passiert auf Social Media. Das ist halt einfach das Leitmedium unserer Zeit und es funktioniert halt einfach komplett anders. Ne? Diese alte Welt, wo du irgendwie hingegangen bist, saßt irgendwo in einem schönen Vorstandsoffice und hast dir ausgedacht, so, was könnte denn unsere Marke mal sagen? Ne? Was steht denn drin in unserem Brand-Lighthouse, was wir irgendwie so reinmachen können und toll, das machen wir dann im Radio, da am Wobbler, so, let's go. Das existiert halt nicht mehr, weil es ist ja dann, wir haben irgendwann von diesem Web 2.0 gesprochen, ne, wo es halt weggeht von eindimensionaler Kommunikation, Sender, Empfänger, so Leute können was machen und heute entscheiden halt am Ende nicht mehr Brandmanager darüber, was irgendwie von einer Marke gesehen wird, sondern Algorithmen und jetzt auch LLMs. Ne? Und für diese neue Realität funktionieren halt diese ganzen alten Systeme und Mechaniken, die du dir überlegt hast, wie du eine Marke aufbaust, halt nicht mehr. Einfach eine, das ist jetzt unsere, wir wollen als Marke sein, dieses, jenes. Und das pusht du einfach ohne Rücksicht auf Verluste in jeden Kanal. Das funktioniert halt nicht mehr, sondern du musst halt von oben nach unten, top down, ist, glaube ich, tot. Glauben wir, würde ich jetzt mal so behaupten, ist tot, sondern du musst das bottom up bauen, so Graswurzelbewegung, sind wir wieder bei der Politik, so von unten heraus.
Graswurzelbewegung, finde ich ja
gesagt.
Geil.
Ihr dürft ja dann raten, bei welcher Partei ich war. So aus Communities heraus, aus Kultur heraus, was die Leute bewegt, ne? So eine meiner Lieblingsfragen, die wir gerade in Workshops immer stellen, den Markenverantwortlichen ist, was ist deine Marke ohne das Produkt, ne? Was bleibt da so noch übrig? Und dann müssen die halt so ein paar Post-its ausfüllen, um da ein bisschen so Haltung und Werte zu machen. Und das ist manchmal halt gar nicht so einfach für die so, ne? Und ich glaube, du musst halt wirklich lernen, welchen kulturellen, wertvollen Beitrag kannst du leisten. Und dann kannst du das nachher an allen Touchpoints irgendwie skalieren. Dann macht das irgendwie Spaß. Aber dieses eine so, diese 15 Sekunden Vignette überall rauszupressen, ja, ich glaube, das ist nicht mehr der Weg, der funktioniert.
Und die Consulting, die End-Consulting, die hilft den Marken quasi für dieses neue Zeitalter ready zu werden, richtig?
Genau. Also wir glauben, so das wichtigste KPI, was du heute noch haben kannst, vielleicht in der Tabelle, ist deine Marke. Und du musst Marke wieder erlebbar machen. So, wir sagen, wir müssen Marke als Betriebssystem begreifen, ne, die so von innen heraus, aus dem Kern, sich eine kulturelle Haltung aneignet, entwickelt, das machen wir dann für unsere Marken, ne, wo du dann guckst, wo kann sie stattfinden, vielleicht auch in welchen Communities, was sind das für Formen, die du irgendwie aktivieren kannst, ne, ist das, nachher ist das eine Kampagne, machst du uns dann, vielleicht ist es auch always on Content, whatever, und dann machst du daraus ganzheitliche Kommunikation, ne, an sämtlichen Touchpoints. Du brauchst eher so eine Guideline, so Leitplanken, in dem sich eine Marke bewegen kann, um dann auch Freiheit zu geben an diesen unterschiedlichen Touchpoints. Aber du spürst immer noch, yo, das ist diese Marke.
Ne? Eine Handschrift, ne?
Ja.
Ja, checke. Und wie grenzt sich...
Wäre auch scheiße,
ja, nicht. Ja, nee, ich finde das interessant, weil wir so viel darüber reden und mir immer ganz viele Gedanken kommen. Okay, also das heißt, die Welt verändert sich da draußen, es gibt eine neue mediale Wirklichkeit. Marken, die Art und Weise, wie Marken geführt werden, die alten Modelle, die Top-Down-Modelle, die starren Modelle, du hattest Lighthouse gesagt, das funktioniert nicht mehr. Wir bieten mit dem Betriebssystem jetzt eine neue Lösung, die flexibler, fluider ist, fest im Kern, außen drumherum. Wie machen wir das denn? Also wie definieren, du hast jetzt über Kultur, Communities gesprochen, auch große Buzzwords, muss man sagen, haben wir viel intern diskutiert. Wie gehen wir denn davor?
Eine sehr spannende Frage.
Also wir haben vorher keine Fragen abgestimmt, das muss man fairerweise sagen.
So, naja, immerhin haben wir die Art und Weise, wie wir die Marken...
Ja, guck mal.
Haben wir das zusammen abgestimmt, ne? Wie wir unser Brand OS aufbauen.
Ja.
So, ne? Ja, es gibt verschiedene Ebenen. Also der erste ist, du musst natürlich dir die Marke auch angucken, ne, und wissen, was ist irgendwie in dieser Marke drin, was steckt da kulturell als Spannung drin, was hat die auch für Produkte, wofür ist das irgendwie alles gut? So, und dann haben wir aber ganz wichtig so auch, es ist ja nicht alles nur so ein Bauchgefühl woraus, sondern für Marken auch relevant, dass du datenbasiert arbeitest. Wir gucken also fangen wir erstmal an mit einem ersten Layer, datenbasiert, weiß ich gar nicht, dürfen wir das sagen, wir arbeiten mit GWI zusammen, Grüße gehen raus, klar. Vielen Dank, haben keinen Promocode für euch, tut uns leid.
Können wir mal vielleicht dran arbeiten, nein, Spaß.
Vielleicht. So, gucken wir uns eine Audience an, die, für dieses Produkt erstmal überhaupt in Frage kommt. Ne? Vielleicht sind das ja eher jüngere Leute in bestimmten Ländern. Wir arbeiten ja auch mittlerweile international, dass wir es auf bestimmte Märkte eingreifen müssen. Und dann schauen wir wirklich an, was ist denn in dieser Grundzielgruppe, ne, in dieser, die für das Produkt relevant ist, für diese Marke relevant ist, was steckt da überhaupt drin? An Interessen, an Communities, an Spannungen. So, und dann, dann bauen wir das Ganze darauf aus und identifizieren erstmal ganz viele dieser potenziellen Communities. Und die legen wir dann gegen drei verschiedene Layer. Das eine ist erstmal, wie groß ist so eine Durchdringung, wie groß ist auch das Interesse daran, ein Index. Das zweite ist, dass wir uns angucken, was macht überhaupt der Wettbewerb? Denn es gibt Musikrichtungen, auch in Deutschland, die sind gerade höchst populär. Und dann bist du da in einer Kategorie und stellst fest, jo, da ist aber schon jeder Teilnehmer dieser Kategorie irgendwie aktiv. Musst du dann so die nächste Marke sein, die 12.000ste, die irgendwie da jetzt was machen will? Oder gibt's vielleicht irgendwo anders noch einen unbesetzten Raum? Und dann aber das Wichtigste ist ja am Ende irgendwie auch so, passt das überhaupt zu den Werten? Deshalb am Anfang auch die Marke, so ein bisschen zu gucken, wofür steht die Marke, wofür ist die da? Ne? Passt das auch zu den Werten der Marke, dass die da auch wirklich eine Verbindung hat, Anklang findet? Ne? Und dann hast du so ein Spielfeld. was da ist. Du hast eine komplett neue Rolle. Du hast so Cultural Tensions identifiziert. Dinge, wo du automatisch weißt, so, boah, das wäre geil, wenn ich das jetzt unterstütze. Da sind Events, die existieren. Das sind Stars, das sind Creator. Ne? Das sind irgendwie Räume, die da sind. Das sind physische Spaces, wo sich diese Menschen treffen, wo du irgendwie reingehen kannst. Das sind die Magazine, die die lesen, die Podcasts, die die hören. So, und auf einmal ist da so eine ganz große Welt, auf die du bespielen kannst, so, und die darauf wartet, dass du da eben halt auf Augenhöhe Teil von wirst. Und das finde ich halt mega spannend.
Ketzerisch gefragt, es gibt ja jetzt ganz viele Beratungen. Das Gefühl, jeden Monat gibt es eine neue. Mhm. Was macht euch denn anders?
Tja, was glaubt ihr denn?
Es ist witzig, dass du die Frage zurückspielst. Wir haben jetzt ja schon diversen Podcast-Interviews gestellt bekommen. Also ja, es gibt viele Beratungen, muss man sagen. Ich kenne jetzt keine Social-Media-Agentur, die den Weg geht in einer Markenberatung. Da habe ich jetzt gerade auch kein Beispiel aktuell. Und hinzu kommt, das ist ja quasi diese Expertise, die wir mit hinbringen, was Ben gesagt hat. Marke als Betriebssystem ist ein Modell, das haben wir auch nicht erfunden, fairerweise. Das ist schon draußen da. Aber die Art und Weise, wie wir es aufladen, mit dieser jahrelangen Expertise auf Social reinzugehen, dort die kulturellen Spannungen zu identifizieren, zu verstehen, wie Communities funktionieren, zu verstehen, wie da Identität verhandelt wird, wie Bedeutung entsteht, wo Zugehörigkeit stattfindet und das zu extrahieren, aber dann diese Wahrheit für eine komplette Marke und ein komplettes Markensystem zu übersetzen, das kenne ich jetzt so nicht im Wettbewerb. Und das kommt halt aus uns, aus unserer DNA, deswegen passt das sehr gut. Wir kennen uns ja sehr gut aus. Und sind überzeugt, dass das halt ein guter Weg ist für Marken. So, und das sehe ich so als den, wenn du es jetzt hart formulieren möchtest, als unseren USP. Aber ihr könnt ja gerne mal denken, sagen, was ihr dazu haltet.
Was ihr dazu haltet?
Was ihr davon haltet.
Dann sage ich jetzt mal, was ich dazu halte.
Der Sekt wirkt.
Nee, ich war letztens auf dem ADC und habe tatsächlich, also Shoutout an Burkhard an dieser Stelle, der das Programm ganz toll kuratiert hat. Also muss ich echt sagen, ich habe das sehr selten in Deutschland, dass ich Screenshots von Folien von Präsentationen mache. Also eigentlich habe ich das fast gar nicht mehr. Und ich habe fast jede Folie von dieser Präsentation abfotografiert. Das war der CCO von, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Tom Beckmann heißt der auf jeden Fall. Irgendeine krasse PR-Agentur. Du weißt das. Irgendwas wie, das hört sich an wie Sandwich. Weber und Sandwich.
Weber Sandwich.
Sandwich.
Ja, genau. Sandwich heißt der, ne? Ja.
Und der hat, ganz netter Kerl auch. Und der hat eine ganz interessante Präsentation gehalten. Egal. Ich fange wieder an bei Jesus und Maria. Worauf ich hinaus will, ist, der hat analysiert, anhand von den Titelblättern, des Time Magazines, wie sich der Fokus von Gesundheit geschiftet hat. Also von irgendwie Low Fat, Low Carb, Bauch, Beine, Po, Glück, bla 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 bla. Irgendwie GLP-1s sieht man jetzt, ist ein Thema. Und in einem Jahr ist Happiness auf dem Titelblatt. Und dann hat er gefragt, okay, und dreimal dürft ihr raten, in welchem Jahr Coca-Cola ihre Markenplattform entwickelt hat. Und zwar genau in dem Jahr, wo halt im Time Magazine das ganze Magazin sich um Glück verhandelt hat. Und das war natürlich damals immer noch wahrscheinlich der oder einer der Indikatoren, ne, was interessiert die Menschen, was ist da draußen in den Medien, was passiert da? Und jetzt spulen wir vor in unsere heutige Zeit. Und ich glaube, das ist das, was uns so besonders macht. Genau diese Themen, also was gerade Kultur bewegt, was gerade die Menschen bewegt da draußen, das sehen wir halt im direkten Spiegel auf Social. Du hast es gerade gesagt, Stichwort der Torwart WM, ne? Also, ich meine, wie hieß er nochmal letztes Jahr, unser Trompetenspieler da, Alex Schnurrer?
Ich weiß nicht.
Guck mal, ich
genau,
bin so schlecht
heißt,
mit Namen, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ihr wisst alle, glaube ich, wen ich meine. Der ist ja über, ne, also all diese kulturellen Phänomene, das findet halt alles auf Social statt. Und Social als Leitmedium bedeutet für mich halt, dass wenn du aus einer Marke und wenn du Kommunikation denkst, dann musst du das halt in- und auswendig verstehen. Ich glaube, das ist das, was uns besonders macht.
Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist dahinter, ne? Ich meine, da entsteht diese Kultur, aber du hast halt immer ganz häufig diesen Medienbruch auch, ne? Ich meine, das eine passiert bei der WM in den USA und dann schwappt das so rüber, ne? Dann wird das so viral, dann gucken sich die Leute das an. Der Saxophonspieler, ne, der wird irgendwie auf TikTok aufgenommen und dann geht das so unheimlich viral, dass du immer halt, das ist halt so ein Fokus, so eine Linse, wo alles passiert. Da siehst du auf jeden Fall, ist das beste Marktforschungstool, was du eigentlich heute haben kannst, ne? Wenn du verstehen willst, wie Menschen, was die gerade bewegt. So, und das aber am Ende, was da ja rauskommt, ist halt nicht die Antwort, jo, lass mal zwei TikToks mehr posten, irgendwie so, sondern du nimmst diese Social Media wird nicht, benutzen das ja nicht als Kanal, sondern als Research-Plattform, um herauszufinden, was Menschen bewegt, was sie antreibt, ne, wo gesellschaftliche Spannungen sind, was gesellschaftliche Entwicklungen sind, um daraus Marken zu bauen, die überall funktionieren und in diesen gesellschaftlichen Umfeldern halt auch eine Rolle spielen können. Ne. Das ist, am Ende ist es halt nicht, um mehr Social-Media-Content zu machen, weil wir exekutieren ja in der Consulting überhaupt gar keine Kommunikation, sondern wir brauchen ja nur diese Marken und wer das dann nachher macht, ist uns ja erstmal egal, aber es ist halt Touchpoint, auch so ein schönes Werberwort, übergreifend, ne? Das kann ja überall passieren, das kann nachher ein geiler Radiospot sein oder ein geiles Plakat.
Ja, hast du ein Beispiel vielleicht von einer Marke, wo du sagst, das ist gut, oder wir können auch ein fiktives Beispiel nehmen. Hinter uns zum Beispiel steht ein Wasserspender. Wir können auch beispielsweise mal rumspinnen, wie das für einen Wasserspender aussehen könnte. Also ich überlasse es dir.
Rebus, Erfrischung der Sinne. Ich glaube, du hast mich das letzte schon mal gefragt, ne? Und ich glaube, also was du ja auch gesagt hast, ist das so ein neues System? Wahrscheinlich gar nicht. Und dass das einige Marken, auch einige der erfolgreichsten Marken der Welt, vielleicht schon ganz lange machen. Wenn du dir Apple anguckst, was ich finde, ist ein unheimlich gutes Beispiel, weil die damals in einer Kategorie angetreten sind, wo es um Megabytes, um Pixel, um, wir haben jetzt irgendwie zwei Farben mehr, 8 KB RAM mehr und Speicherplatz mehr. Und sie haben sich aber auch damals schon im Grunde auf irgendetwas fokussiert. Ne? Sie haben sich nicht in diese Leistungsschlacht eingelassen, sondern haben gesagt, das ist, was wir schaffen wollen, das, was wir bauen wollen, ist Tools for Creative Mind. Ne? Sie haben sich an die Kreativen gewandt und das in den Fokus gerückt. So, ne? Und das war so quasi, wir wollen, dass du kreativ bist, ne? Und das Bestmögliche aus dir rausholst und das bestmögliche Werkzeug dafür hast. Und dann kommt dann nachher, dann ist nachher halt die Idee, eben zu zeigen mit einem neuen iPhone, nicht, wir haben jetzt 64 Megapixel, irgendwie sowas, sondern lass doch einfach Mega-Blow-Ups machen, riesige, also das sind so riesige Plakate, ne? So nicht normale 18 Eintel, sondern riesig, riesig große, die du an ganz ausgewählten Plätzen hängst, mit Fotos, die auf dem iPhone geschossen sind. Und dann schreibst du einfach drunter, Shot on an iPhone. Und das spricht halt für sich. Ne? Und es geht halt komplett in diese Kreativrichtung. Und heute ist es ja losgelöst von der Frage des Betriebssystems, so der größte Hersteller von Personal Computern, ne, und Smartphones sowieso. Und sie haben sich auf eine Nische damals, im Grunde ist es ja ein Massenprodukt, sagen aber, wir wollen halt für die Kreativen da sein und haben so viele Aktivierungen und Dinge in der kreativen Community und das halt seit, keine Ahnung, Ende der 80er Jahre, ne? Das ist halt schon, also lange bevor es schon Social Media gab, deshalb ist das, glaube ich, insgesamt nicht so neu, aber es ist halt komplett verloren gegangen in einem Zeitalter, wo Druck existiert, ne, Krisen da sind, Budgets schrumpfen und alle nur noch in Excel-Tapeten irgendwelche KPIs abfragen, um halt irgendwie zu gucken, funktioniert das noch und die Marke halt irgendwie komplett vergessen wird.
Ja.
Macht Sinn. Hast du eine Anschlussfrage? Weil ich würde gerne das Thema so ein bisschen wechseln. Diese Consulting ist jetzt ein Jahr alt, sage ich schon. Ein Jahr.
So schnell ging das also.
Ein Tag alt, ja, was crazy ist, also noch nicht mal ein Tag. Wir haben ja on the sideline schon Projekte gemacht. So, ne? Das ist ja organisch gewachsen, das sage ich auch immer. Es kommt ja nicht, wir haben sich hingesetzt und gesagt, oh, wir machen jetzt Charles und Charlotte KI ready, sondern das kam ja aus einem echten Need von unseren Partnern. Und auch sehr viele Projekte, wo du schon beteiligt warst, deswegen bist du ja auch mit am Start. Was wünschst du dir so, wo die Consulting so in 5 Jahren steht? Was wäre für dich so ein voller Erfolg?
Boah, gute Frage, bin mal gespannt. Das haben wir noch nie diskutiert. Oh. So, schauen wir mal.
So, ja, am Ende wäre es natürlich wirklich schön, wenn wir viele Marken es geschafft haben, die so zu betreuen und die diesen Weg auch mitgegangen sind. Und wir die wirklich so diese Entwicklung sehen bei Marken, ne? Die jetzt vielleicht noch irgendwo da sind, die vielleicht mal bekannt waren, berühmt waren und jetzt irgendwo in so einer aussichtslos irgendwie in so einer Falle stehen und nur sagen so, das ist mein Produkt, das kann es, wir, hier ist ein Problem, da ist eine Lösung, irgendwie so und dann in 5 Jahren haben wir dann, jetzt müsste man mal rechnen, mehr als 20 Cases, vielleicht hoffentlich, ne? 50, irgendwie so von Marken, die halt auch wirklich, wo es Spaß macht, wo du weißt, wofür die Marke steht, ne? Auch jenseits des Produktes, wo du geile Sachen gesehen hast und die halt aber auch eben, natürlich muss für eine Marke auch irgendwo Produktwerbung irgendwie so eine Rolle spielen, da musst du ja immer gucken, auch deshalb, wie kannst du das sinnvoll einbinden, aber die halt auch einfach Relevanz erzeugt haben, jenseits platter Werbung. Und wenn wir da so ein paar schöne Cases haben, fände ich das richtig geil, ne? Und einfach viel, viel besseres Marketing daraus gemacht haben.
Cool. Sehr schöne Antwort, würde ich so unterschreiben. Was glaubt ihr, fehlt der Consulting gerade noch? Ein bisschen ketzerische Fragen hier.
Was fehlt der Consulting noch?
Wow, Frina, ich weiß,
du bringst mich hier echt, ja, willst du es kurz beantworten? Ja,
ich glaube, und es ist total richtig, mit einem super schlanken Team da reinzugehen. Ne? Also Ben, sowieso krassestes Brain, AI-Brain, Strategie-Brain, du kannst auch Konzept, auch wenn es zu viele Wortwitze sind, aber ne, du sowieso.
Es gibt nie zu viele Wortwitze.
Ich mache auch ganz okay Hot-Take Ideen.
Hot-Take.
Und dann haben wir Tina, die super in der Beratung ist, aber ja ihre Superpower auch ist, dass sie Organisationsentwicklerin ist. Das heißt, dass sie ne, diesen Kern der Marke idealerweise ja noch weiter versprüht als nur in die Kommunikation, sondern in die Organisation hinein. Ich glaube, was uns noch fehlt, deswegen, ich glaube, es ist das richtig gute leane Setup. Ich glaube, was uns noch fehlt, wo ich heute drüber nachgedacht habe, ist so dieses Worldbuilding, auch visuell. Ne? Weil wir haben gerade niemanden aus der Art-Direktion drin, was auch okay ist für den Anfang. Ne? Und ich meine, wir haben ja auch vielleicht noch Zugang oder kann dann mal kollaborieren mit der Charles & Charles. Naja, aber ich glaube, das ist ein riesen Part, der jetzt im aktuellen, also ich kann auch super Moodboards bauen, so ist nicht, den ich mir wünsche, im nächsten halben Jahr noch weiter zu entwickeln in der Consulting. Weil ich glaube schon, dass, das sagen wir ja auch immer alle, ist immer die generische Antwort, wenn es ums Thema KI geht, aber dieses Thema Geschmack, Taste, Kuration, ne? Das haben wir jetzt gerade noch nicht in einem Skill komplett abgebildet. Ja, das guckt ihr mich beide an wie Autos.
Nö, es ist dahinter steckt ja auch etwas, was einfach in der kompletten Kategorie, also bei Agenturen jetzt gerade im Shift stattfindet. Also ich habe so im Gefühl, alle buhlen so ein bisschen um die Marke, ne? Möchten das machen, so nachdem irgendwie große Netzwerkagenturen gerade so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr schwächeln und da so federn lassen, dass jetzt alle versuchen, irgendwie in diese Lücken und Leerstände irgendwie so vorzustoßen. Es gibt Agenturen, die zum Beispiel auch so visuelles Worldbuilding mit Sonic für Foodmarken machen, ne? Die so quasi Lebensmittel Identitäten schaffen, ne? Wie sieht bei uns immer ein Foodshot aus, ne? Wie hört sich das an? So, wie soll das sein? Also jetzt relativ spezialisiert, aber um so die Marke zu designen. Es gab, glaube ich, auch in diesem Jahr Agenturen, so die aus dem Soundumfeld kommen, ne? Die gesagt haben, so, okay, wir gehen jetzt auch den nächsten Schritt und machen jetzt irgendwie so, ne? Brandbuilding via Sound, also auch Sonic Branding ist eines der wichtigsten Brandings, die es gibt, ne, um das zu definieren. Und deshalb bin ich da voll dabei. So, ich glaube, dieses Markenverstehen, das kann auch für unterschiedliche Marken aus einer ganz unterschiedlichen Richtung kommen.
Ja, das glaube ich auch.
So, und dass das halt unheimlich wichtig ist. Aber darf ich noch einen Punkt herausstreichen, den du gesagt hast? Diese Organisationsentwicklung. Herausheben. Herausheben,
okay,
ist das richtige Wort. Weil ich finde das so wichtig, dass dieses, häufig siehst du immer noch in Organisationen, die sind ja ganz anders, weil es natürlich Entwicklung ist. Und da musst du irgendwie, wer hat gerade Zeit, wer interessiert sich für ein Thema, dann ist manchmal auch rein zufällig, wo irgendwo so ein Thema angedockt ist. Aber arbeiten dann wirklich in Silos. Und ich glaube, so Marken können, und das siehst du danach auch in der Kommunikation, ne, wenn sich eine Marke überall irgendwie anders anfühlt, dass dieses Silohafte auch innerhalb von Organisationen nicht mehr funktioniert. Und das aufzubrechen, das bedeutet ja auch, dass Zuständigkeiten verändert werden müssen. Dinge, wie wir anders irgendwie an Dinge herangehen, dass man andere Leute briefen muss, mit anderen Leuten zureden muss, andere Leute dahin hinzuhebt, andere Entscheidungswege hat. So, das ist so wichtig, weil am Ende funktioniert das, was wir machen, halt auch nicht mit einer klassischen Organisation, die irgendwie, die machen das, weil du dann durch 40 Gremien musst, die entscheiden musst und die alle irgendwie kontradiktive Entscheidungen treffen, weil sie immer nur auf ihren Touchpoint gucken. Diese Organisationsentwicklung ist so wichtig.
Ja, 100% agree und ich habe auch richtig Bock drauf, weil ich finde, das ist so ein krasser Impact, genau über die Sachen zu diskutieren und eine Company, ein Unternehmen ready zu machen für so eine, wie wollen wir es nennen, Marketing-First-Denke, ich weiß es nicht. Aber das ist ein geiler Schritt. Das finde ich gut, richtig gut. Und sag nochmal kurz, vielleicht so einen Blick auf die Zeit auch abschließend als Vorschlag. Können wir nochmal ganz klar differenzieren, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Consulting und der Charles & Charlotte?
Charles & Charlotte macht Kommunikation auf Social Media, Exekution, Social Media Management, alles drum und dran, macht eine 360-Grad-Betreuung mit also Social First, ja, machen auch Out-of-Home-Kampagne, machen ja auch eine New-in-CTV, wenn es eine Social First-Kampagne ist, die wir entwickelt haben. Und die Consulting setzt halt einen Schritt früher an, also wirklich bei der Marke.
Und sie exekutiert nicht.
Ne? Genau.
Also sie ist, ja, wir sagen, wir denken plattformagnostisch, aber wahrscheinlich auch agenturagnostisch hintendran, wer nachher die Exekution ausführt. Weil vielleicht ist ja Social Media auch dann für eine Marke auch gar nicht die Antwort. Und da musst du sagen, so, macht auch gar keinen Sinn, dass Charles & Charlotte da etwas macht. Oder vielleicht ist es auch eine andere Form von Social Media, die da notwendig ist, dass da auch vielleicht Charles & Charlotte.
Also ich finde, Charles & Charlotte macht Social Brand Building with a healthy amount of chaos. Das ist ein Zitat von Adil, der bei uns in der letzten Podcast oder vorletzten Podcast-Folge war und der zu uns gesagt hat, dass er immer findet, wir haben so eine gesunde Prise Chaos, sowohl im Podcast, aber auch im Auftreten, und das würde ich unterschreiben. Genau, also Social Brand Building, ne, auf Social, auch auf, ne, Social First. Ich wiederhole mich, jetzt wirkt der Sekt auch. Und die Consulting setzt eben bei der Marke an.
Cool, ja, sehr spannend. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir in einem Jahr mal ein Catch-up machen.
Es ist auch schwierig, das zu differenzieren, ganz kurz, weil wir das ja schon gemacht haben über die Charts & Charlotte, über die Operative, ne? Diese Consulting-Themen. Und wir jetzt den Schritt gefasst haben, okay, das sind zwei so unterschiedliche Angebote und wir haben Bock, diese Consulting noch weiter auszuarbeiten mit dem Brand OS und wirklich weg von Social zu gehen, dass wir das jetzt erst differenziert haben. Wir haben ja schon 2-3 Testpiloten auch gehabt für Brands, die mega successful waren.
Es wäre jetzt auch ein bisschen verrückt gewesen zu sagen, so, wir sind jetzt da, wir haben uns was ausgedacht und Leute, gar keine Ahnung, hat jemand Bock, Patient Null zu sein? Wir testen jetzt mal. Oder ob das jetzt funktioniert, auch gar keine Ahnung, aber hier sind wir. So, und deshalb, ne, es wächst da so heraus. Und das ist ja genau das, was wir gespürt haben, dass es jetzt halt Zeit ist, einfach diesen Schritt zu gehen.
Ja, voll. Und wir haben vielleicht letzter Gedanke von mir. Wir haben intern auch immer wieder diesen Begriff von Brand First geprägt. Wir haben immer darüber diskutiert, wir haben das jetzt nach außen nicht kommuniziert. Ich habe das jetzt in LinkedIn mal als Scherz mit aufgebracht, eingebracht, aber das ist ja auch nochmal.
War aber ernst gemeint, ich weiß es.
Ja, war aber ernst gemeint, natürlich, alle meine Scherze sind ernst gemeint. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Wenn wir als Social-Agentur in so vielen Anfragen, nur Business-Anfragen, da kam das ja auch her, kriegen wir die Frage, hey, mehr Content, mehr Creator, mehr Follower, höhere Frequenz, diese ganzen Sachen. Und dann denkst du dir, ja klar, können wir alles machen. Aber ganz kurz, ist das wirklich der richtige Weg? Wofür steht ihr eigentlich? Und dann gucken dich ganz oft die Leute an und dann ist die Klarheit nicht da. Und dann haben wir angefangen, das daraus zu definieren. Du setzt aber bei der Marke halt woanders an. Du sitzt ja nicht bei der Marke im operativen Social Media Management Team an, sondern Marke wird ja geowned von Best Case, CMO, CEO, whatever, Marketingleitung, wie auch immer. Und das ist ja auch ein Grund für die Consulting. Ne?
Andere Talente. Du hast ganz andere Ansprechpartner,
ja,
ne?
Natürlich,
mit denen es
ja
darum geht, wo du dann irgendwie auch so diesen, das, was du auf, das ist es ja dann, ne? Du stellst fest, so, okay, das ist das, was du auf Social Media sagen willst. Ist das überhaupt richtig? Nein,
genau,
wir glauben nicht.
Genau.
Wir müssen daran und irgendwie an diese Positionierung, dann sitzt du da jemandem gegenüber, no front, sagst du, so, ja, da habe ich jetzt aber keinen Einfluss drauf.
Ganz
ich kann
genau
halt nur dir sagen, so, 4 TikToks, yalla, yalla. Und dann ist eben in diese anderen Räume zu kommen, um diese Marke zu bauen, das was dann auch zu bestimmen, ne? So mitzugestalten.
Ja.
Das ist ja das, wo wir.
Ja. Okay, Ben, wir haben noch 3 Abschlussfragen.
Oh,
da bin ich ja, also auf die erste Frage bin ich ja richtig heiß, was
Wie
du sagst.
Wie arbeitest du aktuell mit KI?
Ja, so ein bisschen.
Gar nicht.
So ein bisschen.
Ja, schon mal Cloud benutzt.
Genau, also ja, ich unterstütze hier natürlich sehr intensiv dabei, uns zu transformieren dahin, ne? So gerade in diesem ganzen Transformationsprozess, Schulung, interne Inspiration, diese ganzen Planungen. Ich glaube, ich bin schon einer der. Es ist witzig, ne? Ich glaube, in meinem ersten Monat, als ich hier angefangen habe, ich habe Mitte des Monats angefangen, war aber schon Ende des Monats.
Korrekt.
Mit Abstand der User, der die meisten Tokens verballert hat.
Also ja, nicht normal. Korrekt. Also sag mal ganz kurz, also ich habe die Zahl nicht im Kopf. Also genau, du bist auf der 1 im Ranking, in der Übersicht. Was ist das nochmal, was du da rausballerst jeden Monat? Das ist doch irgendwie, kann man es 3.000, 5.000 8-Messages oder sowas.
Ja,
ne? Ich habe mir das angeschaut und ich würde sagen, ich bin echt schon Heavy-User und ich mache auch alles privat damit und ich dümpel da irgendwie bei 900 oder sowas rum oder 1.000. Also du hast dadurch nochmal x4 oder x5 Usage auf AI, das ist schon sick.
Ja gut, es kommt ja natürlich dadurch auch, dass du dann halt diese Systeme baust. Ne?
Ja.
So, und dann, ich gehe ja da ran und denke nicht halt sofort so, okay, kann ich den jetzt einfach fragen, sondern ist das potenziell eine Aufgabe, die ich nochmal machen kann? Und meistens denke ich, boah, das wird mir wahrscheinlich nochmal begegnen. Und dann baue ich da direkt halt ein System draus. Ne? So, und mittlerweile halt auch, hat sich ja jetzt auch über die Wochen, Monate hier so ein bisschen etabliert, so selbstlernende Systeme, ne? Die dann so diese Daten aufnehmen, sich selber was beibringen, sich selber optimieren und so. Und dann bist du natürlich schon ganz schnell, dass ich so ein Ding da aufbaue und dann bist du nach 2 Stunden schon bei Version 12, ne? Dieses Dings, bevor ich dann erstmal was meine Aufgabe angegangen habe. Das ist natürlich auch ein bisschen time-consuming. Das merkst du dann halt erst hinten aus, dass es dir da so ein bisschen hilft oder dann auch dem Rest des Teams, die das dann halt nicht bauen müssen, ne?
Ja, das ist krass, da bist du echt ein absoluter Geek. Also größtes Asset, muss man echt sagen. Neben Colin eigentlich größtes Asset. Ihr beide, 50-50. Ihr seid einfach Charles und Charlotte AI OS.
Liebe geht raus an Colin.
Ja, Colin, bester Mann auf dem Platz. Ist so.
Crow.
Ja.
Ich lieb's.
Okay, was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann Creator sein, kann eine Kampagne sein, kann Asset sein.
Das Cap Verde-Ding zählt nicht. Wir brauchen was Neues.
Jetzt was Neues, das ist so
toll. Taxi-Teller zählt auch nicht.
Das ist, aber man muss es sagen, ich nehme den jetzt einfach mal. Weil es ist seit Anfang des Jahres, ist ja der Taxi-Teller viral gegangen in Deutschland. Und es ist, glaube ich, Froster und Dr. Oetker haben ihn als April-Scherz gebracht, da war er schon hinten raus, aber ich bin immer noch in dieser Bubble gefangen. Ich sehe immer noch, egal in welcher Stadt in Deutschland, irgendein Creator jetzt auf die Idee kommt, ich suche den besten Taxiteller. Das ist es ist keine Kampagne, es ist User-Generated Content, es sind echte Unternehmen, also echte griechische Lokale, die auf einmal diesen Taxiteller einführen, so von unten, aus Social Media herausgetrieben. Und ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist so passiert, es gab ein Interesse dafür und es verändern sich einfach physische Produkte, ohne dass jemand einzeln Werbung gemacht hat, ohne dass jemand irgendwie eine große Kampagne dafür gemacht hat. Einfach Graswurzelbewegung von unten heraus und das ist halt schon unfassbar schön zu sehen, so, ne, wie diese Macht von Social Media, dass nachher Media Outlets darüber berichten und sowas.
Wie viele Taxiteller hast du schon gegessen?
Ja, mein Problem ist, ich esse ja seit, also ob das ein Problem ist, weiß ich nicht, aber seit, glaube ich, 7 oder 8 Jahren gar kein Fleisch mehr. Habe ihn davor aber gerne in Düsseldorf gegessen. Ich bin so, ich weiß nicht, ob ich für den Taxiteller nochmal schwach werden könnte. Aber ich begeister mich trotzdem dafür, weil es halt einfach so schön ist, dass es halt von unten heraus passiert für so ein unknown Thema eigentlich.
Also, ich würde die steile These wagen, dass noch nie jemand in Deutschland so romantisch euphorisiert über den Taxiteller gesprochen hat. Also,
es ist so
wenn
schön.
Irgendeine Marke jemals sich überlegen sollte, dieses Thema zu ownen, dann bitte holt Ben Jopen ins Game.
Make Taxiteller great again. Wir machen ein Taxiteller OS.
Ja.
Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen.
Okay, und ganz kurz, also Taxiteller, für alle, die es nicht kennen, also ich weiß es wirklich, was ist der Taxiteller?
Das ist, er ist erstmal im Ruhrpott geboren, das ist ein Junkfood, also ein Gericht aus einem Schnellimbiss, im Ruhrpott geboren, glaube ich, auch in den 80er Jahren. Er findet jetzt halt gerade große Wiederauflebung durch einen Creator aus dem Ruhrpott, Rico. Das ist natürlich irgendwie auch durch Zufall eher viral gegangen. Und der Legende nach gab es damals einen Taxifahrer, der irgendwie um 4 Uhr nachts in so einen Imbiss gekommen ist und gesagt hat, so, richtig Hunger nach einer langen Schicht, mach mir mal bitte einen großen Teller Gyros. Und dann hat der Imbissbetreiber da irgendwie, war halt 4 Uhr morgens, alles so im Aufbruch, hatte nicht mehr so einen kompletten Teller Gyros fertig, hat er ihm das gegeben, was er nochmal hatte und hat ihm dann neben das wenige Gyros, was er hatte, einfach so eine schöne Kelle Currywurst da drauf getan. Und deshalb ist die Zusammensetzung heute Gyros, Tzatziki, Zwiebeln, Currywurst, Pommes und Mayo. Und das ist der Taxiteller.
Kein Ketchup.
Es ist
kein Ketchup, das ist ganz wichtig.
Also die Story ist schon geil, kann man viel über Marketing lernen. Also Geschichte zu haben, Mythos zu haben, ein Produkt, was irgendwie ein bisschen weird ist,
und dann auch
sagen,
irgendwo im Ruhrgebiet,
ja, genau,
ein Taxifahrer, weißt du,
so da wieder, und der Name, der davon Lokalkolorit kommt. Und so, ist kann man schon viel lernen.
Und das
schon
ist geil. Halt so, ne? Und dann nach Jahren wieder, also ich kannte ihn in Düsseldorf, da gab es damals immer so 2 oder 3 Restaurants, die den nur angeboten haben. Und so nach Jahren jetzt auf einmal, dass das Ding viral geht, so, ne? Ich meine, Retro ist ja eh im Trend, so irgendwie so, und ist die ganze Nation begeistert und jetzt irgendwie so, das sind die besten Taxiteller in Hamburg, in Berlin, so, ne? Und es gibt ja Challenges, irgendwie so den größten Taxiteller zu essen, wo 4 Leute in einer Stunde irgendwie so 12 Kilo davon essen. Also alles verrückt, was da passiert.
Okay, ihr zwei. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema. Ne? Also ich liebe eure enthusiastische Diskussion über den Taxiteller, aber ich glaube, wir haben es verstanden. Kommen wir zur zweiten Frage des Abends. Zur dritten. Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen Berliner Stuhl sitzen?
Oha, das ist jetzt wirklich... Die Herausforderung ist, dass ich euren Podcast, glaube ich, seit Folge 1 höre, diese Fragen immer gehört habe, mir immer gedacht habe... Wie kann man sich unvorbereitet da reinsetzen? Und jetzt sitze ich hier.
Brauchst du Fahrstuhlmusik? Die biete ich ab und zu an.
So. Mittlerweile habe ich aber auch den Überblick verloren, wen ihr hier alles schon hattet. Ne?
Hau mal ein paar raus.
Ich meine, das Traurige ist ja, dass ihr ja schon Gäste hier hattet, die ich vorgeschlagen habe. Liebe geht raus an Alex Mühl vom BVB.
Stimmt, so.
Toller Podcast. Ich gerne auch nochmal hören würde.
Der war gut.
So, aber trotzdem vielleicht auch mal aus dieser Social Media Bubble hinausgehend, ne? Vielleicht jemand auch so aus einer, gute Frage, so einer Marketingwelt, die so ein bisschen, also nicht Social Media fokussiert ist, ein bisschen größer, ist jetzt echt schwierig. Da einen Namen zu finden. Das müssen wir alles rausschneiden, dieses Gejappe
ich
jetzt.
Ich habe dir eben die Fahrstuhlmusik angeboten.
Dann.
Ja, das ist Druck, aber das ist jetzt hier auch genau ungefiltert. Aber ich finde das so geil von dir, wie du gerade in neue Sphären.
Ich gehe die Leute auch gerade durch. Ihr hattet eigentlich fast jede Person hier.
Ich habe jemanden, Giuseppe von Cupra.
Hattet ihr den noch nicht da?
Nope.
Ich würde aber vielleicht sonst noch jemand, fällt mir gerade ein, in den Raum werfen. Und zwar finde ich es super interessant. Achtung, jetzt kommt's. Tim Holtkötter. Er hat jahrelang war auch in einer Netzwerkagentur tätig. Ist dann daraus und macht jetzt wirklich Abenteuer-Creator. Ist wirklich, er bereist die Welt, um herauszufinden, wo jetzt, keine Ahnung, Affa auf Bike, Otto Bulletproof unterwegs sein können. Und ich finde diesen Weg halt so geil, ne? Wenn du jahrelang irgendwie die größten Kunden ATL-lastig betreust und dann da rausgehst, um auch so deinem Gefühl, dein Wunsch und deinen Interessen nachzugehen. Er war immer so ein großer Abenteurer. Um jetzt halt da zusammen im Hintergrund zu wirken und zu produzieren und das zu machen. Ich finde, dass dieser Mann hat so viel Haltung schon immer gehabt und das zu machen, ganz toll.
Okay, cool. Danke dir. Generell danke dir, Ben. Wir sind am Ende. Schön, dass du da warst. Bis morgen.
Ich schon lange.
Und Kasala, ne? Was Consulting angeht. End-Consulting, let's go.
Ja, bis dann. Ciao, ciao.
Willkommen zur Hundewerbepause. Heute stelle ich euch Baschka vor. Sie ist ein Alabai-Mix, das heißt ein Herdenschutzhund. Oh, und ich entschuldige mich, es ist ein Rüde. Baschka ist ein Rüde. Und er wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt, liebt allerdings Menschen. Also kann auf jeden Fall zu einer Family auch mit größeren Kindern. Gerne auf dem Grundstück, ist super, super easygoing. Das Einzige, er mag vermutlich keine anderen Tiere, auch wenn das noch nicht getestet wurde. Ist halt so typisch Herdenschutzhund. Und er hat auch Probleme mit dem Bewegungsapparat. Das heißt, er bräuchte tatsächlich ein ebenerdiges Zuhause. Ist 2019 geboren, und ist jetzt seit 2025 schon im Tierheim. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir Baschka ein neues Zuhause geben. Ihr findet ihn wie immer auf der Seite vom Berliner Tierschutz.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder riesig gefreut, dass ihr am Start wart. Schickt uns gerne Gäste, schickt uns gerne Themen. Unser Ziel ist ja auch, dass wir diesen Podcast hier für euch machen, dass wir hier Wissen ansammeln für die Zukunft von Markenführung, von die Zukunft von Social Media Marketing. Das würde mich ganz groß freuen. Vielen Dank und liebe Grüße aus Berlin.
Social Media, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Media immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.